Alle Jahre wieder wird über den Fischbestand in der Ostsee entschieden, und zwar auf diesem praktischen EU-Binnenmeer von den, ja, von den EU-Ministern entsprechend. Und ich bin jetzt verbunden mit Thilo Mark von Greenpeace. Erstmal Servus.
Hallo, guten Morgen.
Das heißt, am Dienstag war es wieder soweit. Das heißt, die Ergebnisse wurden entsprechend veröffentlicht. Was kam denn bei denen raus?
Man muss bei der Ostsee wissen, dass es geht gar nicht um so furchtbar viele Fischbestände, sondern es geht im Wesentlichen um die beiden Brotfische, so muss man das wohl nennen, weil das sind die Hauptzielarten der deutschen Ostseefischer. Da geht es in der Hauptsache um Hering und um Dorsch. Und da geht es um die jeweils westlichen Bestände dieser beiden Fischarten. Und es ist tatsächlich so, dass beim Hering eine Quotenkürzung um fast die Hälfte gegenüber 2016 irgendwie gefordert wurde von dem Wissenschaftsrat. Und der große Schnitt beim Dorsch, der ist bereits letztes Jahr erfolgt. Und es zeigt sich eigentlich, dass auch mit der Ministerentscheidung die Überfischung nicht gestoppt wird. Die Überfischung in der Ostsee geht weiter. Das passiert vor allen Dingen auf dem Rücken der kleinen handwerklichen Fischer, weil die haben am meisten unter der Situation zu leiden und die sind am wenigsten schuld daran. Schuld an der Situation, die gerade in der Ostsee zu beobachten ist, ist sicherlich die industrielle Fischerei mit Riesennetzen, die extrem unselektiv, vor allen Dingen untermaßige, also nicht vermarktungsfähige Dorsche fängt und dann aber tot oder sterbend aussortiert und wieder über Bord wirft. Und dieses Problem wurde auch mit der Ministerratsentscheidung jetzt am Dienstagmorgen nicht gelöst.
Was heißt das, diese industrielle Fischerei, die so viel fischt? Was sind das für Flotten?
Man muss bei der Fischerei auf Dorsch und Hering unterscheiden. Es geht zum einen um ein Heer von wirklich kleinen Handwerksfischern, die ihre Netze ja zum Teil noch Hand über Hand auswerfen und einholen, oftmals in ungedeckten Booten arbeiten und sehr küstennah. Die haben sehr, sehr kleine Quoten. So eine typische Quote für einen Ostsee-Heringsfischer liegt so bei 40 Tonnen. Und dem gegenüber steht aber eine große industrielle Flotte, die dazu in der Lage sind, in einer Nacht über 250, 300 Tonnen Hering zu fangen. Und das ist diese industrielle Fischerei, von der ich spreche. Beim Hering ist es nicht so, dass da große Beifänge sind, aber da ist es einfach die Masse, die da entnommen wird. Bei der Dorschfischerei wird das ebenso unterteilt in so kleine Handwerksfischer, die sehr küstennah arbeiten, sehr selektiv mit sehr, sehr wenig Beifängen. Und dem gegenüber steht eine industrielle Grundschleppnetzfischereiflotte, die im Grunde genommen mit Netzen fischt, die alles mitnehmen, was sich ihnen in den Weg stellt, vor allen Dingen auch den Meeresboden zerstört. Aber, und das ist besonders wichtig, auch viele Dorsche fängt, die zu klein sind, um sie zu vermarkten. Die werden sozusagen dem Bestand entnommen. Die haben keine Chance zu wachsen, keine Chance zu laichen. Und das ist letztendlich das, was den Dorschbestand in der Ostsee zerstört hat. Und mit dem Dorschbestand wurde auch die Dorschfischerei zerstört.
Das ist sehr schön erklärt. Ich möchte aber nochmal die Frage hier präzisieren. Woher kommen diese großen Fangflotten? Das heißt, sind das Anrainerstaaten, sprich Deutschland, Schweden etc.? Oder mischen da beispielsweise die Briten mit, die vielleicht auch ihre Flotten in die Ostsee reinschicken? Oder die Italiener?
Nein, das tun die nicht. Das sind tatsächlich Anrainerstaaten. Das sind vor allen Dingen die Deutschen, die Dänen und die Schweden, du hast das gerade selbst gesagt. Es sind zu viele. Die Reaktion der Fischindustrie auf einen zurückgehenden Fischbestand ist immer gewesen, ein größeres Schiff mit größeren Netzen, mit stärkerer Motorenkraft und besserer Ortungstechnik einzusetzen. Und das würde auch funktionieren, wenn der Bestand unendlich wäre, wenn es also eine unbegrenzte Ressource Fisch in der Ostsee gibt. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Die Ressource ist begrenzt und deswegen muss man letztendlich auch die Fangkapazität, also die Fähigkeit, Fisch zu fangen, muss man anpassen. Die Fähigkeit, Fisch zu fangen, ist in der Ostseeflotte aber viel zu groß. Das heißt, sie könnte mit den zur Verfügung stehenden Techniken viel mehr Fisch fangen, als eigentlich gesund wäre für den Bestand. Und das ist natürlich ein Todesstoß für jedes nachhaltige Konzept, weil man kann ja nicht mehr Fisch entnehmen, als tatsächlich nachwächst. Aber das ist ein Problem, was immer prekärer wird. Wenn wir zum Beispiel einmal zurückschauen in die 90er Jahre, da sehen wir, dass da noch 40.000 bis 45.000 Tonnen Dorsch jährlich aus dem westlichen Bestand angelandet werden konnten. Heutzutage liegt die Quote bei knapp über 5.000 Tonnen. Das heißt, dieser Bestand ist komplett eingebrochen. Es wird nur noch ein Achtel dessen angelandet, was früher angelandet wurde. Und dass das eine Sache ist, die nicht mehr lange gut geht, das liegt ganz klar auf der Hand.
Was bedeutet das oder was würde das bedeuten für die Großfischerei, also was heißt für diese Fangflotten? Die können ja im Prinzip ausweichen, sprich während hier die Anrainerstaaten in der Ostsee fischen, haben ja die europäischen Staaten zum Teil die Angewohnheit, mal kurz vor Afrika aufzutauchen und dort ihre Netze auszuwerfen. Natürlich nicht die kleinen, aber die großen. Das heißt, kann die Flotte aus der Ostsee irgendwann mal vor Madagaskar liegen, wie es so schön heißt im Lied?
Na, das ist sicherlich ein Szenario, was relativ unrealistisch ist. Aber ansonsten ist der Punkt richtig. Wir exportieren im Grunde genommen unser Überfischungsproblem in andere Meeresteile. Vor allen Dingen, es wurde gerade schon gesagt, vor Westafrika, aber auch in den südlichen und zentralen Pazifik. Und das ist ein wirklich großes Problem. Was vollkommen klar ist, ist, dass wir in Deutschland den Fischbedarf schon lange nicht mehr aus der Nord- und Ostsee decken. Also in Deutschland kommt fast 90% des verzehrten Fisches nicht aus Nord- und Ostsee, sondern kommt entweder aus norwegischen Lachs-Aquakulturen oder wird in der Beringstraße zwischen Russland und Alaska gefangen. Aber das zeigt im Grunde genommen, dass wir mit einer zur Verfügung stehenden Möglichkeit, nämlich die Fischbestände in Nord- und Ostsee nachhaltig zu nutzen, nicht umgehen konnten. Und es ist leider wieder so, dass der Fischereiministerrat, der den Fischbeständen in der Ostsee einen Bärendienst erwiesen hat und mit den Fischbeständen auch der Fischerei, die davon abhängig ist.
Woher kommt es? Hat die Fischindustrie dort so eine große Lobby oder ist die Konkurrenz zwischen den einzelnen staatlichen, also den einzelnen Fischereiflotten, die ja in verschiedenen Staaten jeweils ihre Heimathäfen hat, entsprechend so groß, weil jeder irgendwie fischen kann und versucht, so viel vom Kuchen abzuschneiden, solange noch ein bisschen da ist? Ich meine, die Ostsee ist ja mal abgesehen von den Russen praktisch ein europäisches oder von EU-Staaten umgebenes Meer und da könnte man sagen, wir machen den Laden dicht. Und schau mal nach, wie wir den Kuchen überhaupt verteilen können und sorgen dafür, dass ein bisschen mehr Kuchen erst da ist und dann verteilen wir halt eben. Das heißt, wir machen mal ein bisschen weniger Fischfang.
Ja, um in dem Bild zu bleiben, viele Bäcker verderben den Kuchen, beziehungsweise viele Köche verderben den Brei. Es ist tatsächlich so, dass die EU-Fischereiminister, wenn sie denn dann zusammensitzen, nicht mehr ausschließlich gucken, was ist aus ökologischen Gesichtspunkten wichtig für den Erhalt der Fischerei, nämlich der Fischbestand, sondern die schauen auch, was gibt es für sozialökonomische Erwägungen? Wie halten wir die Fischereibetriebe am Laufen? Wie werden Subventionen verteilt und so weiter? Das sind alles Erwägungen, die in die Diskussionen der Fischereiminister mit einfließen. Dass das natürlich vollkommen kurzsichtig ist, weil eine Fischereiwirtschaft ist natürlich komplett abhängig von dem ökologisch gesunden Fischbestand und dass deswegen die ökologischen Erwägungen das allererste Ziel sein müssten, das ist offensichtlich Politikern, die in Legislaturperioden, also maximal 4 Jahreszeiträumen denken, offensichtlich nicht zu vermitteln. Und das ist eine wirklich ganz, ganz traurige Entwicklung, die wir da beobachten. Und es ist erwähnenswert, dass die Fischereiminister bei der Reform der gemeinsamen Fischereipolitik 2013 sich selber in die Papiere geschrieben haben, dass die Fangquoten der kommenden Jahre nicht höher sein sollen, als es die Wissenschaft empfiehlt. Aber genau das, diese Entscheidung, die in der gemeinsamen Fischereipolitik steht, die wird regelmäßig vom Fischereiministerrat mit Füßen getreten. Und so ist es auch am Dienstagmorgen passiert bei den Quotenentscheidungen für der Ostsee.
Muss das überhaupt durch einen Fischereiministerrat entschieden werden oder wäre das vielleicht nicht besser, zentral in Europa zu regeln mit einem Fischereiminister oder mit einem Fischereiministerium, dass es etwas versucht, zentraler und übernational zu regeln? Wäre das eine gewisse Möglichkeit?
Ich glaube, die Idee, dass man Parlament, Rat und Kommission, also dieses Triumvirat in Brüssel, tatsächlich entscheiden lässt über die Gesetze in Europa, das ist gar nicht verkehrt. Das größte Problem ist, dass die guten Gesetze, die auch in der gemeinsamen europäischen Fischereipolitik stehen, dass die auf Mitgliedslandsebene nicht adäquat umgesetzt, kontrolliert und vor allen Dingen auch sanktioniert werden. Es gibt viel zu wenig Kontrollen, es gibt viel zu viele Schlupflöcher, es gibt viel zu viele Umsetzungsdefizite der gemeinsamen Fischereipolitik in die einzelnen europäischen Mitgliedsländer. Und da liegt eigentlich der Hase im Pfeffer. Das ist das allergrößte Problem. Die Gesetze sind gut. Die Umsetzung, die Kontrolle und die Sanktionsmechanismen, die fehlen komplett. Und die fehlen auch in Deutschland übrigens.
So, Thilo Mark, zu den Fischereiquoten in der Ostsee, die immer noch zu hoch sind, von Greenpeace. Ich danke mal für dieses Gespräch. Merci.